Wir hatten ja in Berlin, als wir in Berlin waren, für 12 Jahre waren wir Mitglieder in der Baptistengemeinde Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg. Und das war damals eine wachsende Gemeinde, eine schnell wachsende Gemeinde sogar. Und im Gegensatz zu anderen Berliner Gemeinden. Und dann haben manchmal andere Berliner Gemeinden gefragt, was ist euer Geheimnis, warum wächst ihr und wir nicht? Und dann hat der Pastor damals gesagt, ja, wir haben hier Leute, die das Evangelium verbreiten. Wir haben hier Leute, die unter Iranern was tun und wir haben hier Leute, die unter Türken was tun. Ihr könnt ja die mal fragen, was die da so machen. Dann haben sie mich, hat mich eine Gemeinde eingeladen in Charlottenburg, eine Baptistengemeinde in Berlin-Charlottenburg, dass ich da mal so einen Samstagsworkshop mit ihnen mache. Und da habe ich dem so einiges erzählt, sie auch ein bisschen herausgefordert, das Evangelium auch in ihrem Stadtteil zu verbreiten, ein paar Ideen gegeben. Und dann saßen wir da so auch bei dem, wir hatten natürlich die Mahlzeiten zusammen gehabt, saßen wir zusammen. Und dann hat ein Mann, mit dem ich da zusammen am Tisch saß, der auch was zu sagen hatte in der Gemeinde, hat dann dieses Statement abgegeben. Die Juden haben einen eigenen Vertrag mit Gott. Die muss man nicht missionieren. Das war seine Meinung. Bei den Moslems bin ich mir da nicht so sicher. Vielleicht ist es bei denen auch so. Man muss es mit dem Missionieren der Moslems ja nicht übertreiben. Kann man was zu denken. Aber ich nehme von hier mein Predigtthema für heute. Und zwar, Muslime missionieren, muss das sein? Das, der Orientdienst, wie es früher hieß, jetzt Orientierung M, das Missionswerk, zu dem wir gehören, der ist ja von einem evangelischen Pfarrer gegründet worden, Pfarrer Willi Höfner. Und anfangs war es so, dass praktisch die evangelische Kirche ihn reichlich unterstützt hat mit Mitteln, sodass dieses Missionswerk überhaupt gegründet werden konnte, Mitarbeiter anstellen konnte und dann eben im Dienst angefangen hat unter Orientalen in Deutschland, damals unter den sogenannten Gastarbeitern. Und dann hat sich die Haltung in der Kirche immer mehr verändert, weg von diesem Standpunkt, dass Muslime auch das Evangelium brauchen. Und heute ist Mission sozusagen out, nicht mehr zeitgemäß, heißt es dann. Man muss Muslime nicht missionieren. Wir treten in den Dialog mit ihnen und sie lassen uns in Frieden, wir lassen sie in Frieden und wir suchen die Gemeinsamkeiten. Das ist der Standpunkt in der Kirche heute. Deswegen wurden die Unterstützung aus der Kirche auch inzwischen bis auf null runtergefahren. Und, aber das Missionswerk gibt es immer noch, weil freikirchliche Christen in die Bresche gesprungen sind und inzwischen alles sich aus den freikirchlichen Gemeinden speist. Fast ausschließlich. Muslime missionieren, muss das sein? Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte anschauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, antwortet die Bibel überhaupt auf diese Frage? Es gab ja den Islam zur Zeit der Niederschrift der Bibel noch gar nicht. Der Islam kam ja erst viel später. Aber im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, eine sehr interessante Geschichte über einen gottesfürchtigen Mann, der weder Jude noch Christ war. Und wenn wir jetzt genau uns anschauen, wie Gott diesen Mann beurteilt und wie er auf ihn schaut, hilft uns das auch, wenn wir an Muslime denken. Wie schaut Gott auf Muslime? Eine Geschichte in 4 Teilen. Wir kommen zum Teil 1. Und dazu lesen wir einen Text aus Apostelgeschichte 10, die ersten 2 Verse. Ich habe es hier an die Wand geworfen, könnt ihr mitlesen. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. 2 Verse, die uns sehr viel über Cornelius mitteilen. Er war ein römischer Offizier, der in der jüdischen Provinz, in der jüdischen Hafenstadt Caesarea stationiert war als Soldat. Er hatte ein starkes positives Interesse an Religion, hat sich offensichtlich mit dem Glauben der Juden auseinandergesetzt, hat dann seinen heidnischen Götterpantheon sozusagen aufgegeben und hat nur noch dem einen Gott, dem Schöpfer, gehuldigt, hat zu ihm gebetet. Er hatte, nahm diesen Gott sehr ernst und er hat seine Überzeugung mit seiner Familie geteilt. Und die haben auch bald so gedacht wie er und so gelebt wie er. Und er hat eifrig praktiziert, was er als richtig angesehen hat. Als wohlhabender Mann, als Offizier, hat er den armen Menschen im jüdischen Volk oft und freigebig geholfen. Und er betete beständig zu Gott. Also interessante Aussagen über einen Mann, der weder Jude noch Christ war. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie beurteilt Gott, was er bei Cornelius sieht? Was denkt Gott über ihn? Findet Gott sein Tun gut oder lehnt Gott seine Aktivitäten ab? Könnte ja auch sein, wenn man im Alten Testament liest, bei Jesaja, da sagt er, selbst unsere besten Werke, die wir vollbringen können als Menschen, sind vor Gott wie ein schmutziger Lappen. Steht da. Wie beurteilt Gott diesen Mann? Gehen wir weiter in unserem Text. Weil wir erfahren ja wirklich, was Gott denkt. Cornelius sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde, also 3 Uhr nachmittags, deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Also durch diese Botschaft des Engels können wir jetzt sicher wissen, wie Gott das Tun von Cornelius beurteilt. Und Gott findet total gut, was Cornelius macht. Gott lehnt nicht ab, was er bei ihm sieht. Das hilft uns bei unserem Nachdenken über Muslime. Die Vorstellungen von Muslimen über Gott weichen natürlich deutlich von dem ab, was die Bibel sagt. Aber trotzdem wenden sich Muslime mit ihren Gebeten an den einen Gott, den es gibt, an den einen Schöpfergott. Gott ist für sie der, der das Universum schuf. Gott ist für sie der, der zu Abraham sprach und ihn sogar seinen Freund nannte, wie es auch in der Bibel steht. Gott ist der, der Propheten wie Mose, David und Johannes den Täufer mit einer Botschaft zu seinem Volk sandte. Zu diesem Gott beten sie. Und wenn ihnen Religion wichtig ist, dann beten sie sogar 5-mal täglich. Ich weiß nicht, ob Christen das so auch halten mit 5 täglichen Gebetszeiten oder 3, aber manchmal fordern sie uns heraus. Also ich bete 5-mal täglich, was machst du? Ja, der Text, die Bibel sagt uns, betet ohne Unterlass. Das ist aber keine Antwort dann für sie. Also in den Wettstreit der Religionen sollte man nicht treten mit Muslimen, da schneiden wir schlicht ab. Also bei den ganz frommen Muslimen, was die alles so tun. Fromme Muslime geben auch Almosen. Sie sind hilfsbereit und Gastfreundschaft. Und einigen geht es dabei wirklich um Gott. Was denkt Gott über solche Muslime? Muslime, die so, wie sie es verstehen, sich aufrichtig und von Herzen ihm zuwenden, sich an ihn wenden. Und in Analogie zu Cornelius können wir sagen, Gott findet gut, was er bei solchen Muslimen sieht. Gott erhört auch die Gebete von solchen Muslimen, wenn sie in ihrer Not zu ihm rufen. Und ich habe von Muslimen solche Berichte gehört, wo sie in Not zu Gott gerufen haben und auch wirklich Hilfe bekommen haben. Wenn die Geschichte, die wir hier lesen, an dieser Stelle enden würde, wenn das alles wäre, was wir jetzt erfahren haben, könnte man den Schluss ziehen, dass Gott Cornelius so akzeptiert, wie er ist. Dass er ruhig so bleiben soll, wie er ist. Dass Gott Cornelius auch einmal bei sich in der Herrlichkeit aufnehmen wird, könnte man schließen, wenn das das Einzige wäre, was wir hier erfahren. Und wenn man sich vorstellt, ein Engel würde zu einem so richtig frommen Moslem, ein frommer, aufrichtiger Moslem kommen und würde ihm das Gleiche sagen. Also wie Muslime funktionieren, wie sie denken, sie würden das als die höchste Auszeichnung empfinden, die sie bekommen könnten. Sie wären überglücklich. Und sie wären fest überzeugt, wenn Gott meine Gebete und meine Almosen schon gut findet, dann bin ich ein sicherer Anwärter fürs Paradies. Aber unsere Geschichte endet hier noch nicht. Sie fängt gerade an. Gott sagt Cornelius, was er jetzt tun soll. Das ist Teil 2. Wir lesen den Text weiter. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Eigentlich müsste ich den Text noch mal ganz lesen, was der Engel gesagt hat. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt lass Männer nach Joppe, sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Wir haben jetzt, dazu haben wir nicht die Zeit, uns die alle anzuschauen, diese Erwähnungen. Diese Begegnung mit dem Engel wird jetzt in diesem Text Apostelgeschichte 10 und auch in Kapitel 11 insgesamt 4-mal geschildert. Und jedes Mal bei jeder Schilderung kommt ein weiteres Detail dazu. Und es ist hier wie bei den Evangelien, man kann ja auch eine Synopse machen oder eine Harmonie, wo man dann die Texte zusammenstellt. Und diese Harmonie dieser Engelbotschaften, also praktisch es gibt diese eine Engelbotschaft mit vielen Details, die wollen wir uns jetzt mal anschauen, bis Kapitel 11, 18 sozusagen, wenn man das alles zusammensieht, was da berichtet wird. In Kapitel 10, 22, das zweite Mal, Kapitel 10, 30 bis 33, das dritte Mal und Kapitel 11, 13 bis 15 ist das vierte Mal geschildert. Und das ist jetzt das Ergebnis. Eine Botschaft in drei Teilen. Zuerst mal diese positive Beurteilung von Gott. Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Dann das zweite, Gottes Auftrag an Cornelius. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, in dein Haus holen. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Und jetzt teilt als drittes auch Gott mit, wozu das sein soll, die Begründung, die Gott gibt. Der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Warum will Gott, dass Cornelius Petrus holen lässt? Das ist immerhin 50 Kilometer Entfernung. Das ist also schon ein ganz schöner Aufwand hier. Gab es nicht in einer größeren Nähe irgendwelche Christen? Kann man sich fragen, ne? Gott will, dass Petrus bestimmte Worte zu Cornelius sagt, durch die Cornelius und seine Familie Rettung finden. Und warum redet der Engel überhaupt von der Errettung von Cornelius und seiner Familie? Ja, weil in den Augen von Gott, weil in Gottes Beurteilung Cornelius und seine Familie trotz ihrer Frömmigkeit noch gar nicht errettet sind. Wir können diese Linie noch weiter ausziehen. Wenn nicht einmal der gottesfürchtige Cornelius errettet ist, obwohl er so viel betet, obwohl er Almosen gibt, so ein vorbildliches Leben führt, was ist dann mit frommen, aufrichtigen Muslimen? Gottes Wort weist ganz klar in eine Richtung. Obwohl Aufrichtigkeit im Herzen, Gebete und Almosen Gott gefallen, bewirkt das nicht die Rettung. Selbst die frömmsten, aufrichtigsten Muslime mit den meisten guten Werken sind noch ohne Rettung. Ohne Rettung zu sein bedeutet, noch verloren zu sein, noch geistlich tot zu sein, noch ohne Sündenvergebung zu sein, noch nicht mit Gott versöhnt zu sein, den Heiligen Geist noch nicht in sich wohnen haben, noch keine Kind-Vater-Beziehung zu Gott zu haben, noch keinen Zugang zum Paradies zu haben. Wir kommen zu Teil 3 unserer Geschichte. Petrus kommt zu Cornelius und bringt ihm die Rettungsbotschaft. Dazu lesen wir weiter in unserem Text. Kapitel 10, Vers 24. Am folgenden Tag kommen sie nach Caesarea. Sie, das sind 9 Personen. Das sind die 3 Männer, die Cornelius geschickt hatte als Boten. Das ist Petrus. Und das sind weitere 6 Brüder. Was sind eigentlich 10 Personen? Ne? Da kommen weitere 6 Brüder aus Joppe sind mitgekommen, also Christen mit jüdischem Hintergrund. Die kommen alle mit, also eine ganze Abordnung ist hier unterwegs, die 50 Kilometer von Joppe nach Caesarea. Am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartet sie. Also Petrus betritt ein volles Haus, wo schon ganz viele Leute warten. Also Cornelius hat den Engel genau verstanden und mit Eifer hat er die göttliche Anweisung befolgt. Er hat drei Männer hingesandt und zur gleichen Zeit musste Gott aber auch was an Petrus tun, damit er überhaupt bereit ist, das zu machen. Weil der war noch nie in seinem Leben als frommer Jude im Haus von einem Heiden gewesen, von einem Nichtjuden. Da musste Gott einiges an Überzeugungsarbeit leisten bei ihm, dass er das überhaupt macht. Und Petrus war schließlich am Ende, war er dann bereit, tatsächlich mitzugehen. Und jetzt betritt Petrus das Haus dieses Mannes. Wir lesen weiter. Ich weiß nicht, was ihr gedacht hättet, wenn jemand zu euch ins Haus reinkommt und solche Worte sagt. Ich lese es mal vor. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Also wenn jemand zu euch nach Hause reinkommt und sagt, also ich begreife jetzt, dass auch Leute wie ihr okay sind für Gott. Also wenn er ein bisschen stolz ist und empfindlich, würde er sagen, jetzt kann es gleich wieder gehen. Aber Cornelius war nicht in dieser Weise, der war gespannt, was Petrus zu sagen hat, hat also an der Stelle nicht blockiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass für jemand anders das erstmal, was sagt denn da hier? Und dann geht es, dann sehen wir, wie Petrus als er zum ersten Mal in diesem Haus eines Heiden ist. Und er, anfangs weiß er gar nicht, wozu er überhaupt da ist. Er ist noch immer rätselt er über das, was Gott ihm da alles mitgeteilt hat. Und mit einem Mal versteht er, ich soll dasselbe machen, was ich vorher den Juden gegenüber gemacht habe, zum Beispiel an Pfingsten. Er hat ja das Evangelium gepredigt. Jetzt soll ich diesen Heiden das Evangelium predigen. Das war für ihn ein richtiger Durchbruch für Petrus, dass er das kapiert hat. Und dann fängt er an. Wir lesen weiter, 36 bis 37 in Kapitel 10. Das Wort, das er zu den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte. Hier erfahren wir, dass Cornelius und seine Familie nicht völlig ahnungslos waren. Sie wussten schon ein bisschen was. Und Petrus knüpft jetzt an das an, was sie schon wussten. Und das ist in der Mission immer so. Man versucht an das anzuknüpfen, was bei Leuten schon an Kenntnissen da ist und da von da aus weiterzumachen. Sie hatten schon von Johannes dem Täufer gehört. Sie hatten auch schon von Jesus dem Messias gehört. Sie wussten auch, dass die Sache mit Jesus in Galiläa angefangen hatte und sich dann bis nach Judäa ausgebreitet hat. Aber das alles wussten sie nur vom Hörensagen. Und jetzt fängt Petrus ihnen an, Sachen zu sagen über Jesus, die sie noch nicht wussten. 38 bis 41. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das klingt wie eine Kurzzusammenfassung der vier Evangelien, ne? was Petrus hier macht. Der Dienst, den Jesus an vielen von Leiden geplagten Menschen tat, indem er sie heilte und befreite, seine göttliche Salbung mit Kraft und Heiligen Geist, sein gewaltsamer Tod am Kreuz, seine wunderbare Auferstehung. Und hier tritt Petrus als Augenzeuge auf. Ich und die anderen Jünger, wir haben das alles gesehen. Wir sind Zeugen davon, dass das wirklich alles so geschehen ist. Nichts davon ist erfunden. Wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Wir haben sogar mit ihm nach seiner Auferstehung zusammen gegessen. Hier hören Cornelius und seine Familie die Fakten über Jesus aus erster Hand, von einem Augenzeugen. Ich wäre gern dabei gewesen. Es geht weiter. Vers 42. Und hier outet sich Petrus nicht nur als Augenzeuge, sondern als ein Beauftragter von Jesus, als ein Apostel, ein Gesandter. Apostello, absenden. Er ist ein Gesandter von Christus. Jesus hat meinen Mitapostel und mir befohlen, sagt er. Er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Ist uns bewusst, dass das ein Bestandteil der Rettungsbotschaft ist, die man nicht weglassen darf? Petrus bezeugt, Jesus hat gesagt, überall, wo wir das Evangelium predigen, müssen wir unbedingt das auch sagen. Gehört dazu. Er ist der Richter, vor dem jeder Mensch einmal stehen wird. Und Petrus ist seinem Auftraggeber treu. Er bezeugt Jesus als den von Gott bestimmten Richter, vor dem einmal Arme und Reiche, Menschen jeder Hautfarbe, Angehörige jeder Religion, noch Lebende und bereits Gestorbene stehen werden, sich verantworten werden. Das macht Jesus plötzlich zu einer ganz relevanten Person, die jeden Menschen angeht. Man kann ja fragen, was geht mich dieser Mann vor 2000 Jahren an, diese historische Person? Aber wenn er tatsächlich der Richter ist, dann geht es jeden an. Wenn Jesus der Richter jedes einzelnen Menschen ist, dann soll jeder Mensch das unbedingt wissen. Dann soll sich jeder Gedanken machen, wie er mit Jesus und seinen Worten zu Lebzeiten umgeht. Und dann hat auch jede Art von Umgang mit Jesus und seinen Worten ewige Konsequenzen, negativ oder positiv. Und zum Schluss seiner Rede sagt Petrus das Wichtigste über Jesus. Vers 43, diesen geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Hier zeigt Petrus, dass Jesus nicht nur der Richter von allen Menschen ist, sondern dass Jesus der Retter ist. Petrus stellt Cornelius und seiner Familie Jesus als den einzigen Retter von Sünde vor. Wer frei von Sünde und Schuld werden will, muss sich jetzt persönlich an Jesus wenden, muss sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Ohne Wenn und Aber empfängt jeder Vergebung seiner Sünden, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Warum kann man da so gewiss sein? Weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz eine ewige Grundlage für Vergebung gelegt hat. Vergebung braucht eine Grundlage, Versöhnung braucht eine Grundlage. Gott vergibt nicht einfach so, sondern auf dieser Grundlage, weil Jesus sich nämlich unsere Sünden selbst aufgeladen hat, weil Jesus uns mit seinem Blut freigekauft hat und weil Jesus das alles stellvertretend für uns getan hat. Deswegen kann man, wenn man das annimmt, wenn man sein Vertrauen auf ihn setzt, ganz gewiss sein. Und Petrus hat sich das nicht alles ausgedacht. Die Kreuzigung und die Auferstehung hat er gesehen. Aber was das bedeutet, das hat er sich auch nicht ausgedacht. Das haben die Propheten schon vor alter Zeit vorausgesagt. Das kann man schon im Alten Testament nachlesen. Und das war von Anfang an Gottes Rettungsplan für die Menschen. Jetzt kommen wir zu Teil 4 unserer Geschichte, zum letzten Teil. Ich lese Apostelgeschichte ab Vers 10, ab Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viel ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. In dem Moment, wo Cornelius und seine Familie der Rettungsbotschaft glaubten, da handelt Gott. Gott sagt gewissermaßen, Petrus, du kannst ruhig sein. Sie haben schon genug von dir gehört, jetzt bin ich dran. Gott schenkt diesen Heiden seinen Heiligen Geist. Und Gottes Geist erfüllt sie mit großer Freude, sodass sie überfließen. Sie fangen an, Gott zu preisen, in fremden Sprachen und auch in verständlichen Sprachen. Sie sind nämlich jetzt gerettet und sie wussten es, sie empfanden das. Geistlich Tote sind lebendig geworden. Verlorene Sünder haben Vergebung empfangen. Sie sind jetzt mit Gott versöhnt. Jesus ist für sie jetzt kein Fremder mehr, sondern auch ihr Retter und ihr Herr geworden. Und das hat ihnen der Heilige Geist sofort klar gemacht, sodass sie anfangen konnten, Gott zu preisen. Und Petrus hat auch auf dieses wunderbare Geschehen reagiert. Er musste sogar darauf reagieren, es blieb ihm keine andere Wahl mehr. 10,46. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Es gibt keinen Grund, warum man diesen neuen Gläubigen die Taufe verweigern könnte. Es war so eindeutig, wie Gott hier eingegriffen hat. Es war ganz eindeutig. Hier ist Gottes Gott am Werk. Er hat diese Menschen angenommen, hat ihnen seinen Heiligen Geist gegeben, mit den gleichen Zeichen wie einige Zeit davor an Pfingsten. Die Parallelität ist einfach nicht zu übersehen. Wenn Gott ihnen seinen Heiligen Geist gegeben hat, bleibt nur, sie zu taufen und als neue Brüder und Schwestern aufzunehmen. Hier stiftet der Heilige Geist eine echte Gemeinschaft, die unter allen wiedergeborenen Christen besteht. Ich komme zum Schluss. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, diese Frage hier: Muslime missionieren, muss das sein? Wir haben gesehen, dass Menschen, die aufrichtig nach Gott suchen, Gott mit ihrem Tun gefallen. Wir haben aber auch gesehen, dass die eigene Suche nach Gott und die eigene Frömmigkeit den Menschen noch nicht rettet. Stattdessen haben wir festgestellt, dass genauso wie Cornelius in seinem früheren Zustand noch ohne Rettung war, auch Muslime noch ohne Errettung sind. Wenn Cornelius und seine Familie unbedingt die Rettungsbotschaft von Jesus hören mussten, dann brauchen Muslime auch unbedingt Leute, die ihnen diese Rettungsbotschaft bringen. Das Herz der Rettungsbotschaft ist die frohe Botschaft, dass Jesus der Retter ist, der sein Leben gab, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Jeder, der jetzt persönlich zu Jesus kommt und ihn anruft und um Rettung bittet, der wird gerettet. Jeder, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, empfängt Sündenvergebung und neues, ewiges Leben. Das galt damals für Cornelius und seine Familie. Das gilt heute für jeden Moslem. Das gilt für jeden hier in der Gemeinde und auch für jeden Menschen in Heilbronn. Muslime missionieren, muss das sein? Meine Antwort ist, ja, es muss unbedingt sein. Und alle anderen brauchen Jesus auch in gleicher Weise. Jesus hat selbst das Wort muss in diesem Zusammenhang gebraucht. Das Evangelium muss gepredigt werden. Und dann kommt das Ende, dann kommt er selbst wieder zurück. Amen.